Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, ich glaube, wir sollten am Anfang nochmal für das Wort beten. Vater im Himmel, wir versammeln uns hier am Sonntagmorgen in deinem Namen, um dein Wort zu hören. Und du hast es so gemacht, dass du es in unsere menschlichen Herzen, auf unsere menschliche Zunge gibst. Wir haben dein geschriebenes Wort, um uns daran zu erinnern, was dein Wille ist und wie wir leben sollen und dürfen. Herr, danke schön dafür, dass wir jetzt die Zeit haben, uns hier miteinander zu versammeln. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort schenkst, dass du genau das schenkst, was wir hören sollen, Herr, und dass du uns das Herz öffnest miteinander, Herr, und Herr, führe uns in deinem Heiligen Geist, in deinen Willen. Amen. Das Thema, wer ist mein Gott? Oder die Überschrift und das Thema, das steht nicht hier vorne, es geht um Glauben. Um Glauben. Und das hat mal jemand hier gesagt, in unseren Tagen haben wir eine Glaubenskrise und deswegen sind wir hier zusammengekommen, um dass unser Glauben gestärkt wird. Genau, und der Text steht schon von angekündigt im 2. Mose 20. 2. Mose 20. Der Herr redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen und keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Soweit. Ja, wie komme ich auf diesen Text? Wer hat denn von uns überhaupt einen anderen Gott? Gibt es unter uns jemand, der einen anderen Gott hat als den, den wir gerade gefeiert haben? Vielleicht ist das Thema ja gar nicht so wichtig. Wer von uns hat einen anderen Gott? Ja, vielleicht gibt es ja jemand, ne? Wisst ihr, was ein Meme ist? Ein Meme, das ist also so ein Kärtchen meistens, ne? Und da ist ein Bild drauf und noch ein paar Worte und das geistert so durchs Internet. Und manchmal sind es schlaue Dinge, da draufstehen, und manchmal auch ziemlich schräg. Und oft sind es Zitate und die Zitate sind manchmal auch falsch, haben die Leute nie gesagt. Aber es soll immer wachrütteln, ja. Und so ein Meme ist mir begegnet. Und da steht: Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Ja, weiß jemand, wo das her ist? Ja, ist nicht weiter schlimm, wir sind keine Lutheraner. Das stammt also aus Luthers großen Katechismus. Also zur Zeit der Reformation musste ja auch neue Lehrbücher für die Gemeinde geschrieben werden, ja. Und Luther hat also den großen Katechismus geschrieben. Das war 1529 erschien der. Und da hat er den Glauben erklärt. So ein geistliches Lehrbuch, ja. Und er erklärt auch die 10 Gebote. Und die Überschrift hier ist: Das erste Gebot, du sollst nicht andere Götter haben. Und dieser Text geht so los. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Ich habe, dass jemand ja, habe das im WhatsApp-Status stehen gehabt und dann kam ein Gespräch mit jemandem, der nicht mit Gott unterwegs ist. Und da war dann die spontane Reaktion, dann wäre ich ja mein eigener Gott. Das ist irgendwie komisch. Und ich dachte, Mensch, manchmal sind die Leute ohne Gott in ihrem Geist ganz schön klar, Dinge zu verstehen auf Anhieb. Ich bin mein Gott. Würde vielleicht viele nicht so sagen, ist irgendwie komisch, aber treffend. Aber für Christen gilt das ja nicht, oder? Worauf hängst du nun und verlässt dein Herz? Wenn alles zerbricht, wenn alles verschwindet, woher erwartest du Trost? Was ist meine letzte Hoffnung? Ich möchte prüfen, an meinem Gott hängt meine Hoffnung. Und mein Gott kommt ans Licht, wenn es mir nicht mehr gut geht. Und wenn ich was zu danken habe für alles Gute im Leben, bin ich auch meinem Gott dankbar, oder? In den letzten 3 Jahren ging es ja vielen von uns nicht so besonders gut. Und es sieht nicht so aus, als ob die Welt wieder langweilig würde. An wen richte ich denn meine Ängste, meinen Ärger, mein Vertrauen, meine Hoffnung, meine Zuversicht? Worauf baut das? Wen bitte ich? Ja, wenn ich irgendein Problem habe oder ein Problem begegne, wie kommt das? Wo richte ich meine Bitten hin? Ich habe in diesem Zusammenhang neu drüber nachgedacht, über Daniel damals in Babylon. Und da waren seine Feinde, haben ja einen Komplott gemacht und er durfte nur noch vom König etwas erbitten. Ja. Und ich dachte immer, na ja, ist das so schlimm, wenn er vom König was erbittet? Ja gut, er durfte nicht mehr beten. Aber ich denke, hier, vor diesem Hintergrund steckt da viel mehr dahinter. Das, was ich Gutes erwarte, was ich erhoffe, bitte ich es von Gott oder vom König. Die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott, schreibt Luther. Ich halte mich also in dem, was ich heute sage, ziemlich eng an Luthers Text auch. Und wenn ich mich nicht gerade hier verspringe in dem, was ich aufgeschrieben habe, dann sind auch sprachlich manches ziemlich nah am Luthertext. Nicht, dass ihr euch wundert. Es heißt hier, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt, der ich dich herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was ist damit gemeint? Was heißt einen Gott haben? Was ist ein Gott? Ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten Zuflucht nehmen soll. Ein Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen zu vertrauen und glauben. Allein das Vertrauen unseres Herzens macht etwas zu einem Gott oder zu einem Abgott. Ist der Glaube und das Vertrauen richtig, dann ist auch dein Gott richtig. Wo der Glaube und das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Du sollst keinen anderen Götter haben neben mir. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässt, das ist also dein Gott. Gott fordert im ersten Gebot, lasse mich allein dein Gott sein und suche ja keinen anderen. Das heißt, was dir mangelt an Gutem, erwarte von mir, suche bei mir. Und wenn du Unglück oder Not leidest, dann komm und halte dich zu mir. Ich, Gott, will dir genug geben und dir aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hangen noch ruhen. Ja, jetzt denke ich gerade an Boas, ne? Der sagt, also ist nur bei mir, sagt er zu Ruth, und geh nicht woanders hin. Das war so das gleiche Prinzip. Ich habe hier als Beispiel den Psalm 42 mal mitgebracht. Der Psalmist, der hat so einen ähnlichen Gedanken, ne? Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog, in der Schar sie führte zu dem Haus Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes, mit ein feierlicher Aufzug. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Hache auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Tja, also es ist nicht immer sofort alles klar. Der Psalmist hier muss auch Geduld haben. Gott will das Fundament unseres Glaubens sein. Ich bin der Herr, dein Gott, steht da. Luther bringt dann verschiedene Gegenbeispiele. Also Beispiele, wo unser Glaube, unser Vertrauen in Gott versucht sein könnte oder wo wir anderen Dingen vertrauen. Und jetzt müssen wir mal schauen, also diese Gedanken sind ja fast 500 Jahre alt. Und ich war sehr erstaunt und betroffen und dachte, das könnte eigentlich auch in unseren Tagen geschrieben sein. Wir haben gestern miteinander besprochen, ist es die Aufklärung, die vielleicht unser Vertrauen in Gott erschüttert hat, wo wir in einem Lebensumfeld sind, dass wir das nicht so gewohnt sind, die Dinge so auf Gott zurückzuführen. Aber ich habe festgestellt, zur Zeit Luthers scheint es nicht viel anders gewesen zu sein. Besitz und Geld. Den Menschen, die da wohnen, geht es ganz gut, ja. Ich verlasse mich auf meinen Besitz, meinen Wohlstand. Also mein Haus, mein Arbeitgeber, mein Einkommen, meine Geldanlage, Rente, Versicherung. Die Rente ist sicher, hat mal einer gesagt. Da manche waren etwas skeptisch, ja, und was bleibt einem weiter übrig, als darauf zu vertrauen? Mein Auto, das sind meine Sicherheit. Ja, und wenn ich irgendwie was kaufen will, ne, dann gucke ich in mein Portemonnaie, was da drin ist oder auf meinem Konto und dann geht's los. Und ich bin ganz dankbar und kann damit rechnen, dass mein Arbeitgeber jeden Monat das Geld, was vereinbart ist, aufs Konto zahlt. Wer Geld und Besitz hat, weiß sich in Sicherheit und ist fröhlich wie im Paradies, schreibt Luther. Wer wenig hat, ist verzweifelt, erbost, neidisch, fühlt sich benachteiligt, als ob es keinen Gott gäbe. Siehe, ein solcher hat auch einen Gott, der heißt Mammon. Das heißt Geld und Gut. Darauf setzt er sein ganzes Herz. Das ist ja auch der allergewöhnlichste Gott auf Erden. Aber Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ja, und was in meinem Portemonnaie ist und was in meinem Konto ist oder das Auto oder das Haus, die Wohnung. Ist schön, dass wir es haben dürfen. Und es ist Gott, der es für gut befunden hat, es uns zu schenken. Und aus seiner Hand dürfen wir das nehmen. Aber wir wollen Gott vertrauen und nicht diesen Dingen. Ich bin der Herr, dein Gott. Luther hat ein zweites, bringt er. Das geht um Wissen Klugheit, Macht, Beliebtheit, Beziehungen, Ehre. Ja, dieser Mensch da in der Mitte ist vielleicht nicht bei allen beliebt, aber er hat Macht, das sind wir uns einig. Und er hat Beziehungen und er arbeitet an seinen Beziehungen und er hat gute, ja, das ist der Präsident Russlands, wenn ihr da drüben seht, er das nicht. Er steht da inmitten seiner Freunde und Vasallen. Er hat sich ein Gremium geschaffen aus seinen Freunden aus dem Geheimdienst und von den Straßen der Stadt, wo er groß geworden ist. Und nun fühlt er sich sicher oder doch nicht. Ist die Sicherheit, wie weit geht sie? Wie weit kann man vertrauen? Ja, also vielleicht verlasse ich mich nicht auf Besitz, aber auf Wissen, Klugheit, Macht, Beliebtheit, Beziehungen, Ehre, eigene oder anderer. Ja, es gibt ja nicht bloß russische Präsidenten, es gab auch mal einen amerikanischen Präsidenten, von dem sich alle das Glück erhofft haben. Das kam dann nicht ganz so. War vielleicht besser als später, aber es ist kein Punkt, das Vertrauen darauf zu setzen. Stellung in der Clique, im Beruf, ich habe Einfluss, meine Freunde liken mich, im Facebook vielleicht oder im Insta. Ich schreibe einflussreiche Beziehungen oder nicht. Was dahinter steckt, ist ja ein Menschenkult, dass ich Menschen verehre, dass ich auf Menschen baue und mich auf Gott bei diesen Dingen hier. Ehre, Macht, ich selbst muss lernen, zurückzutreten. So wäre es vielleicht richtig. Und da kommen Menschen vom anderen der Ende der Erde und die nehmen mir ein Stück meines Lebens weg, was Gott mir gegeben hat. Und mein Leben hängt nicht daran, was ich abgeben soll, sondern mein Leben hängt an Gott. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässt, das ist dein Gott. Ist es das, was ich habe, oder ist es mein Vater im Himmel? Ja, vielleicht gibt es Entscheidungen der Glaubensgeschwister, die mir nicht passen. Oder Familienangehörige, die irgendwas machen, was mir nicht gefällt. Aber ich möchte an meinem Gott festhalten bei all dem, was da passiert und was mir zustößt. Ich freue mich auf die Ewigkeit bei ihm und dass er mein Gott sein kann, dass ich Kind des Schöpfers dieser Welt sein darf. Ja, Luther schreibt, das ist auch ein Gott, aber nicht der richtige, einzige Gott. Das siehst du abermals daran, wie vermessen, sicher und stolz man aufgrund solcher Güter ist und wie verzagt, wenn sie nicht vorhanden sind oder einem entzogen werden. Darum sage ich noch einmal, dass die rechte Auslegung dieses Stückes das ist, einen Gott haben heißt, etwas haben, worauf das Herz gänzlich vertraut. Tja, wenn wir auf solche Dinge vertrauen, ist ja immer die Gefahr, ne? Wenn uns das abhanden kommt aus irgendeinem Grund, dann sind wir zerbrochen und am Boden zerstört. Aber das liegt daran, weil wir diesem Ding vertrauen, weil ich dem vertraut habe und dem Präsidenten oder einem anderen oder Kanzler oder wer weiß und nicht Gott vertraut habe. Das Nächste. Mit dem Nächsten hatte ich ein bisschen Probleme. Ich wusste nicht, ob das jetzt hier angemessen ist in diesem Rahmen und ich konnte kein richtiges Beispiel dafür finden. Es ist jetzt original Luther, ne? Er schreibt Heilige Nothelfer, Zauberer, Schwarzkünstler. Das ist ein dritter Punkt. Ich verlasse mich auf irdische Kräfte, Nothelfer, Heilige, den Teufel, Zauberer, schwarze Magie. Es ist mir hier noch nicht aufgefallen bei den Geschwistern. Aber in einer Welt, die den einzigen Gott nicht kennt oder ablehnt, ist das schon ein Thema. Diese alle richten ja ihr Herz und ihr Vertrauen anderswohin als auf den wahrhaftigen Gott. Sie erwarten nichts Gutes von ihm und suchen es aber auch nicht bei ihm. Ja, Dein Schutzengel, ich passe auf dich auf, hat dieser süße Teddy da auf dem Bauch stehen. Ja, wie gesagt, ich denke jetzt nicht, dass es das absolute Problem ist. Wie ich das Bild da reingebastelt habe, habe ich mir überlegt, was würde ich denn machen, wenn ich so ein Teddy geschenkt bekomme, vielleicht für die Kinder oder, ja, eigentlich weiß ich ja schon, dass Gott aufpasst, ne? Aber wie sieht das praktisch aus? Weiß nicht. Wie gesagt, ist vielleicht jetzt nicht das erste Thema. Ich möchte aber hier jetzt nichts weglassen. So verstehen wir jetzt, was dieses Gebot fordert, dass dein ganzes Herz und alle deine Hoffnung allein auf Gott und niemand anders gerichtet ist. Wenn du Gott haben willst, kannst du ihn nicht festhalten und in die Tasche stecken, wie vielleicht den Teddy, oder auf die Kommode stellen. Wenn mein ganzes Herz Gott ergreift und an ihm hängt, wenn ich mich absolut auf Gott verlasse, dann habe ich Gott. Also nicht Gott auf der Kommode, sondern wenn ich mich auf ihn absolut verlasse, dann habe ich Gott. Deshalb möchte Gott uns von allem anderen, was uns festhält, freimachen. Es tut manchmal weh, wenn Gott uns was wegnimmt, aber wir sollen uns nicht drüber ärgern, sondern wir sollen merken, ach ja, ich habe mich auf was verlassen, was Gabe Gottes ist, aber nicht Gott. Er will uns freimachen und zu sich ziehen, denn er ist der einzige ewige Schatz. Es ist, als ob Gott zu dir sagt, das, was du vorher in deiner Klugheit, in deinen Beziehungen gesucht hast, wo du auf deinen Besitz, Einkommen oder sonst was vertraut hast, das erwarte jetzt von mir, von Gott, von deinem Gott. Halte mich, Gott, für den, der dir helfen wird, und der dich mit allem Guten überschütten will. Das ist die Ehre, die Gott haben will, die Gott fordert. Das ist, dass in unsere Herzen keinen Trost und keine Hoffnung kennen als nur unseren Gott. Von dieser Hoffnung darf mich nichts wegreißen. Und in der Zuversicht auf Gott wollen wir alles wagen, was uns auf der Erde herausfordert. Ja, da waren wir ja schon bei den Sehnsüchten. Ne? Habe mich lange Zeit auch gefragt, warum steckt das da mit dem Bild noch? Du sollst ja kein Bild machen. Und je nachdem, wie die Gebote gezählt werden, das gibt ja zweierlei Weise, zählt man dieses Bild machen dazu, ich bin der Herr, dein Gott. Und Luther hat auch was zu dem Bild machen geschrieben. Und zwar, sehr interessant fand ich, meine Sehnsüchte sind mein Gott. Ich vertraue darauf, was ich nicht habe. Ja, vorhin hatten wir, ich vertraue darauf, was ich habe, aber ich vertraue auf das Bild, was ich mir mache. Auch nicht gut. Jeder hat einen Gott, von dem er sich Gutes, Hilfe und Trost erhofft. Und hier geht es darum, wonach wir uns sehnen. Und wovon wir träumen, das wird unser Gott. Manche hoffen ja auf Gewalt und Macht und vertrauen darauf, Zeit, dass mal einer mit dem eisernen Besen kommt und Ordnung schafft. Andere wünschen sich Reichtum und Glück. Ja, so, da möchte ich mal Urlaub machen. Dann bin ich zufrieden und glücklich, dann brauche ich nichts mehr. Oder Erlebnisse und gute Tage. Ja, ich denke nicht, dass es falsch ist, wenn man Ziele hat und wenn man sich Pläne macht und setzt. Die Bibel lehrt uns, ja, wir sollen sagen, so wahr wir leben und Gott will, wollen wir dieses und jenes tun. Und bei all dem, auch wenn wir leben und Gott will, wir sollten nicht das endgültige Glück davon erhoffen. Na, auch das geht vorbei und wir kennen das, Vorfreude ist die schönste Freude. Ne? Lassen wir uns nicht enttäuschen, wenn die Erwartungen nicht getroffen werden. Ja, und dann machen wir schöne Bilder, ne, und stellen die dann ins Insta, wie, um dass die anderen schön sehen, wie gut es uns geht oder so. Und ich schaue das an und denke, Mensch, so, da möchte ich auch mal sein. Dann ist alles in Ordnung. Erlebnisse. Es machte sich jedermann das zum Gott, wohin ihn sein Herz zog, schreibt Luther. Auch die nicht, die Gott nicht kennen, haben einen Gott, haben etwas, dem sie glauben, vertrauen. Ja, wie ist das mit dem Gott? Wir hatten vor einiger Zeit, längerer Zeit habe ich mal gehört von Geschwistern, die wollten in Cottbus evangelisieren. Und Cottbus, da gibt es keine Christen oder ganz wenige. Und wenn man da auf die Straße geht und sagt, du solltest an Gott glauben und Gott ist für deine, hat seinen Sohn gesandt, für deine Sünde zu sterben, dann gucken die einen mit ganz großen Augen an und wissen weder, wer Gott noch was Sünde und Gottes Sohn sagt ihnen alles nichts. Dann haben sie überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie eine Umfrage gemacht. Worauf hoffst du? Worauf vertraust du? Und da sind sie der Sache schon näher und ins Gespräch gekommen. Worauf hoffst du? Worauf vertraust du? Also es hat jeder seinen Glauben, auch wenn er Gott nicht kennt oder mit Gott nichts zu tun haben will. Ja, dann wäre ich ja selbst mein Gott. Das ist irgendwie komisch. Ich komme auf den Anfang zurück. Auch der Glaube an eigene Träume ist falsch. Ja, man darf schon träumen, ne? Aber die Träume werden mich nicht glücklich machen am Ende. Und nicht richtig. Denn dieser Glaube ist nicht auf den einzig wahren Gott gerichtet. Die Gott nicht kennen, machen ihre selbsterdachten Wünsche zum Götzen und verlassen sich auf nichts. Ja, lesen wir Predigerfleisch, ne? Da ist das beschrieben. Schauen wir, dass es uns nicht genauso geht. Tja, rettet der Flug zum Mars die Menschheit? Wenn das dann mal gelingt, dass mal 10 Menschen auf den Mars fliegen könnten, eines Tages rettet das die Menschheit. Wir suchen einen Traumpartner. Tja, Traumkinder. Und die Mitmenschen, die Partner und Kinder haben, die, ja, die träumen immer noch. Das ist schön und hat aber alles 2 Seiten, ja. Dort werden wir die letzte Erfüllung unserer Träume nicht finden. Oder die unbeschränkte Freiheit. Es war natürlich schlecht, eingesperrt zu sein hinter der Mauer und 89, als man dann überhaupt nicht mehr ins Ausland reisen durfte, weder nach Polen, Tschechien, Westen sowieso nicht. Die Freiheit hinüber, ja, das ist schön, wir dürfen dankbar sein für all das, was möglich ist, jetzt, seit 89. Aber, ja, wie glücklich seid ihr denn? Freut ihr euch jeden Tag über diese Freiheit? Sind wir dankbar dafür? Es gibt so viele andere Dinge, die unser Herz bewegen. Das Problem ist nicht nur, dass wir ein Traumbild aufrichten, dass die Versprechungen nicht halten kann und das ein Bild ist, sondern dass unser Herz sich nicht um Gott kümmert. Ja, wir sind so völlig gefangen von diesen Träumen und vor Gott bleibt wenig Platz noch. Dass unser Herz sich nicht um Gott kümmert, unser Herz sich nicht von Gott Gutes und Hilfe verspricht, nicht glaubt, dass das Gute, was wir erleben, von Gott kommt. Ja, wie ist das, wenn ich Geld kriege, dann gucke ich da vielleicht, der kriegt mehr oder müsste ich noch mehr kriegen eigentlich, müsste ich mit meinem Chef mal reden oder ja, es ist Gott, der mir das gibt. Unser Herz ist also in eine falsche Richtung ausgerichtet, wenn wir auf diese Dinge unsere Hoffnung setzen und hofft auf Hilfe und Trost in unseren Wünschen und in dem, was Gott geschaffen hat, und nicht in Gott selbst. Und
jetzt hier das Letzte.
Also ich möchte nichts sagen gegen diese liebe Mutti und ihre beiden Kinder, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber ihr seht, die macht alles richtig, ne? Die kümmert sich um diese beiden Kleinen und die macht das also CO2-neutral und fährt da mit dem Fahrrad durch, ne? Und gute Taten. Ich denke, ja, nichts einzuwenden dagegen, ne? Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, dann ja, müssen wir nicht das Geld für Öl irgendwo hingeben, wo dann vielleicht schlimme Dinge passieren mit unserem Geld. Aber auch das ein Beispiel von falschem Gottesdienst, wenn ich darauf mein Vertrauen setze. Ne? Nicht, dass es falsch ist, ne, das so zu tun, aber es ist kein Ziel für unser Vertrauen. Und ich denke, so ein Prinzip ist vielleicht auch unter den Christen weit verbreitet, dass wir sagen, ja, ich spende für die Gemeinde und für die Mission, ich gehe immer zum Gottesdienst, in die Bibelstunde bin ich immer da, ich habe keinen umgebracht, ich stehle nicht, bezahle immer das, was ich mitnehme, ne? Ich bin nett zu Frau und Kollegen, ich mache in der Gemeinde dieses und jenes. Und ja, also wir haben einen Gast zu Hause gehabt, ne? 10 Monate hat er bei uns gelebt und da habe ich auch einiges aufgegeben an Freiheit für den, ne? Und so. Und da muss Gott mir einfach gut sein. Ne? Wenn man so viel tut, ne, da muss schon Gott gut sein. Das kann ich eigentlich schon erwarten. Ne? Quatsch. Der Hintergedanke von so einem Ding ist ja, ich lasse mir von Gott nichts schenken. Ne? So wären meine Gedanken, wenn ich so denke, wie ich gerade gesagt habe. Sondern ich bin fleißig für Gott und Gott muss mir geben. Und das, so ein Gedanke ist aber falsch. Ist denn Gott mein Lieferant? Ist denn Gott unser Diener, dass er uns geben müsste, dass er seine Schulden bei uns abzahlen müsste? Was heißt das, wenn ich so denke, wie ich gerade gesagt habe, was heißt das anderes, als aus Gott einen Götzen, einen Abgott zu machen und sich selbst für Gott halten und aufwerfen, schreibt Luther. Also wenn meine guten Taten meine Rechtfertigung sind und mein Vertrauen, wenn ich in meine guten Taten so vertraue, mein Herz hineinhänge, ne, dann mache ich mich selbst zum Gott. So, ich habe das hier nochmal zusammengefasst, dass wir es nicht vergessen. Ich bin der Herr, dein Gott. Gottes Gebot ist, wir sollen nur ihm vertrauen und Gutes nur von ihm erwarten. Denn lassen wir es uns gesagt sein, denn er ist, der uns Leib, Leben, Essen, Trinken, Nahrung, Gesundheit, Schutz, Frieden und alles Nötige an zeitlichen und ewigen Gütern gibt. Dazu bewahrt er vor Unglück und rettet und hilft heraus, falls uns was anderes widerfährt. So ist also Gott, wie nun genug gesagt, allein der, von dem man alles Gute empfängt und durch den man alles Unglück los wird. Gott ist allein der, von dem man alles Gute empfängt und alles Unglück los wird. Wenn ich das in meinem Herzen halte und nicht vergesse, dann sollte es uns bewahren, dass wir zu große Erwartungen in Geld, in unseren Besitz, in Menschen, in menschliche Weisheit stecken, die dann vielleicht enttäuscht wird. Oder dass wir uns so sehr sehnen nach Geld, Besitz, dieser menschlichen Weisheit, Beziehungen, Connections, weil dann wäre alles gut. Nein, wir sollen alles Gute von Gott erwarten. Auf Deutsch klingt ja Gott so ähnlich wie gut, ja. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gütig.
Gott ist unsere ewige Quelle, die von Güte überfließt, aus der alles kommt, was gut ist und gut heißt. Was hast du Gutes erlebt in der letzten Woche? Habt ihr was Gutes erlebt? Ich hoffe doch. Es ist Gott, der es uns gegeben hat. Es ist Gottes Güte. Und wenn Gott einen Menschen geschickt hat zu euch, euch Gutes zu tun, es ist Gottes Güte. Gott hat euch uns diesen Menschen geschickt. Gott ist es nicht egal, ob wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf diesen Menschen setzen oder auf ihn. Ich habe mich erinnert, eines Tages klingelt es bei uns an der Tür und da steht ein kleines Mädchen draußen und will rein bei uns. Und ja, ich war etwas betreten und das lag daran, weil dieses kleine Mädchen, ich kannte die und die war meinem Freund zu Hause weggelaufen. Es war natürlich schön, dass wir sie aufnehmen durften, aber eigentlich hätte sie ja zu ihren Eltern gehen müssen mit ihren Sorgen und nicht zu uns. Ja, Gott möchte, dass wir zu ihnen gehen und nicht irgendwo anders hin. Meine Eltern haben mir in diesem Alter gesagt, nimm keine Süßigkeiten von Fremden. Wir geben dir schon. Vertraue ich darauf, von Gott das Gute zu nehmen. Es gibt eine schreckliche Drohung und eine tolle Verheißung. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, das ist der Vers 5, den wir nicht gelesen haben vorhin, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an den dritten und vierten Generationen von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das gilt zwar für alle Gebote, aber das steht hier an diesem ersten Gebot rangeschrieben. Und wir lernen, wie zornig Gott über die ist, die sich nicht auf ihn, sondern auf irgendwas anderes verlassen und wie gütig er zu denen ist, die ihm vertrauen. Unglaube bewirkt Gottes Zorn bis zu den Urenkeln. Gottvertrauen wirkt Gottes Güte und Wohltat für Tausende. So wollen wir nun Gott vertrauen und an ihm festhalten, auch um unsere Kinder und Enkel willen. Wir sehen das auch in der Geschichte. Der tätische Glaube früherer Generationen, der Reformation und der Rückbesinnung auf Gott war eine Basis für Wohlstand und Segen der westlichen Welt. Wenn die Menschen, wenn die Christen auf Wohlstand und eigene Träume vertrauen, statt auf Gott, dann wird es böse Folgen haben. Gott stürzt ja auch heute schon falschen Gottesdienst. Na, und da gab es in unserem Land in 12 Jahre, wo man andere Dinge verehrt hat, staatlich verordnet. Der Konsumismus ging zu Ende. Was wird wohl aus dem Konsumismus werden, den wir heute haben, der den Kommunismus abgelöst hat? Wer reich und schön ist, kann schon morgen bettelarm sein. Ja, wir haben einen Staatsratsvorsitzenden hier in unserem Land gehabt, der dann Asyl suchte. Und ja, ich denke manchmal, die Flüchtlinge, auch mit denen wir zusammenkommen, aus welch unterschiedlichen sozialen Schichten die kommen. Der eine, denen ging's gut. Die hatten tolle Wohnung, tolles Auto. Die anderen bettelarm. Und zu tun gab zu überleben. Ganz einfach. Und beide miteinander mussten sie ihre Heimat verlassen. Gott gibt, Gott nimmt. Und eben um solcher harten Köpfe willen, die meinen, dass Gott zusehe und sie so fest sitzen lasse, als wisse er nichts von ihnen oder er kümmere sich nicht darum, muss er dreinschlagen und strafen. Dass er es nicht vergessen kann, bis auf ihre Kindeskinder, damit jedermann daran stutzig werde und daraus sehe, dass es ihm kein Scherz ist. Denn diese sind's auch, die er meint, wenn er sagt, die mich hassen. Das sind die, die auf ihrem Trotz und Stolz beharren, was man ihnen predigt oder sagt, sie wollen's nicht hören. Tadelt man sie, damit sie zur Selbsterkenntnis kommen und sich bessern, ehe die Strafe ergeht, dann werden sie toll und töricht, damit sie den Zorn redlich verdienen. So schreibt Luther das. Zorn bis in die vierte Generation ist eine schreckliche Drohung. Aber wie viel größer ist der Trost in der Verheißung, den wir lesen können? Gott schenkt denen, die ihn lieben, seine Barmherzigkeit und Gnade, ihnen und ihren Nachkommen. Was tun wir Gutes für unsere Kinder, für unsere Enkel? Sichern wir Macht und Einfluss? In der Werbung höre ich immer, ich soll eine Versicherung anlegen und ein Konto anlegen. Mag ja vielleicht angemessen sein, aber wir haben hier noch von anderen Dingen gehört, dass wir Gott vertrauen sollen. Wir sollen von ganzem Herzen auf Gott hoffen und vertrauen. Und wir haben diesen und jenen Bekannten, die mit Gott unterwegs sind, die hatten eine gläubige Oma. Die Eltern waren nicht gläubig. Ob ich auf Gott vertraue oder nicht, hat Auswirkungen. Es bringt Segen oder Fluch. Was tun? Gottes Wort ist ja ein Spiegel für uns. Ja, wir schauen hinein und erkennen, wie wir sind. Habe ich einen anderen Gott? Ich bin ziemlich nachdenklich geworden. Ne? Und ich sagte es, ich habe festgestellt, die Gedanken Martin Luthers erschienen mir sehr, sehr zeitnah, auch wenn es 500 Jahre alt ist. Und wir dürfen uns immer wieder ermutigen, auch gegeneinander und erinnern, unser Vertrauen in Gott zu setzen. Und ja, manchmal vergessen wir das schon. Ich möchte schließen mit diesem Text aus 1. Johannes. 1. Johannes 1, Abvers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Auch darauf dürfen wir vertrauen und wollen wir hoffen und wollen wir festhalten. Es ist Gott, der Sünden vergibt, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir daran glauben, dass Jesus gestorben ist und bezahlt hat für unsere Schuld, dann ist es weg. Ja, es ist kein Grund zur Leichtfertigkeit und der Glaube soll viel weiter gehen als die Sündenvergebung. Wir haben heute manche andere Dinge gehört und wollen uns daran erinnern, in der Woche, die vor uns liegt, bei allen Herausforderungen und bei allem Schönen, was wir hoffentlich erleben werden in den Tagen vor uns. Es ist Gott, der es uns schenkt und an ihn soll unser Herz hängen.